Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Markus Stehen, moin. Hamburg ist schillernd und vielfältig und hat jede Menge faszinierende Geschichten zu bieten. Und die besten gibt's hier jeden Montag in unserem Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Immer um 12 stellen wir einen neuen Podcast online und den bekommt ihr einfach überall da, wo es auch alle anderen Podcasts gibt. Diesmal ist der Biologe Matthias Glaubrecht von unserer Hamburger Uni mein Gast. Moin!
Schönen guten Tag!
Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Das stille Sterben der Natur. Das klingt echt dramatisch. Wie ernst ist denn die Lage?
Also wir verkennen das, ne? Weil wir langsam ja auch gar nicht mehr die ganzen Krisen hören können. Aber tatsächlich ist das eine Krise unserer Lebensgrundlagen und das ist sehr ernst. Wir haben das aber die letzten 10, 20, 30 Jahre ziemlich ignoriert. Jetzt wird es aber dringend notwendig, dass wir uns dieses Problems annehmen.
Warum sprechen Sie eigentlich von einem stillen Sterben?
Weil wir zwei Dinge dabei eigentlich feststellen. Es findet in der Abgeschiedenheit statt. Die meisten Menschen sehen es eigentlich überhaupt gar nicht. Mhm. Klimawandel haben wir inzwischen verstanden, bringt so Extremwetter mit, das sieht man inzwischen.
Ja.
Aber da die Krise der Biodiversität, wenn da Schmetterlinge verschwinden oder mal ein Vogel weniger sind, das ist das stille Sterben, weil wir es eigentlich kaum merken. Und der zweite Aspekt ist, wir reden auch nicht drüber. Also wir reden, wenn überhaupt, über Umweltthemen, dann über Klima, aber wir reden eben nicht über den Artenschwund.
Also das Artensterben an sich fällt nicht so auf. Man spricht ja auch vom sogenannten Shifting Baseline Syndrom. Können Sie uns das bitte mal erklären?
Ja, ich habe immer gedacht, das kommt aus der Psychologie, ne? Klingt so. ist aber tatsächlich eine Beobachtung der Fischereibiologie. Ganz einfach gesagt ist es, der Großvater hat noch 1000 Fische gefangen, der Vater fängt 100 und der Sohn oder der Enkel, der fängt noch 10. Und für jeden ist diese Fangzahl eigentlich der Normalfall und deswegen merkt keiner, dass es früher sehr, sehr viel mehr Fische gegeben hat, dass es sehr viel mehr Insekten gegeben hat und so weiter. Das heißt, es verschiebt sich unsere Grundlinie, unsere Bezugslinie und deswegen merken wir eben nicht, dass im Stillen es so einen Schwund von sehr, sehr vielen Arten gibt. Wir haben eigentlich schon einen stummen Frühling, wir hören viel, viel weniger Vögel, weil es eben einfach auch viel weniger gibt und das hat nichts mit dem Aussterben an sich zu tun. Wir reden bei der Krise der Biodiversität eigentlich immer vom Artensterben, aber genau genommen ist es nicht, dass der aussterbende Kranich oder irgendeine andere Vogelart, ist auch nicht der aussterbende Tiger, sondern es ist der Schwund der Bestände. Und das haben wir schon längst. Also wir haben ganz viele unserer Ackerlandvögel schon längst eingebüßt. Und das sind eben nur die, die wir noch am auffälligsten sehen können, auch Schmetterlinge und vieles andere. Aber wir haben eben auch ganze Biomasse von Insekten verloren und wir wissen gar nicht genau, wie es im Boden aussieht. Aber das, was wir wissen, ist, dass da auch Regenwürmer, Fadenwürmer, alles, was sozusagen die Bodengesundheit herstellt und ausmacht, dass das eben auch verschwindet, weil wir durch unsere intensivierte Landwirtschaft eben die Böden auslaugen. Da kommen noch die klimatischen Entwicklungen hinzu. Also insgesamt gefährden wir damit tatsächlich auch unsere Ernährungssicherheit.
Können Sie da irgendwie Zahlen sagen? Also wie viel weniger ist es denn so im Schnitt oder für bestimmte Arten geworden?
Also da gibt es verschiedene Studien immer mal wieder. Wir können das also für Wattenmeere sagen. Wir können das für die Schmetterlinge in Nordamerika sagen. Da ist es zum Beispiel so, dass in den letzten 20, 30 Jahren da über 20% der Schmetterlinge zurückgegangen sind, also Arten, die Bestandseinbrüche haben. Bei den Ackerlandvögeln in Europa beobachten wir seit den 80er Jahren einen Rückgang im Schnitt in der Größenordnung von zwei Dritteln. Bei einigen Arten, wie zum Beispiel dem Kiebitz oder dem Rebhuhn, das waren früher so zu meiner Kindheit ganz häufige Vögel in den Grasländern und da sind die Bestandseinbrüche teilweise 90 und mehr Prozent. Also wir verlieren ganz, ganz viel. Wir wissen es für die Insekten, die ganz wichtig sind, weil sie ja auch Bestäuberdienstleistungen erbringen. Genau. Also die bestäuben unsere Obstbäume, die Kirschen, die Äpfel und so weiter, auch das Gemüse. Und da wissen wir nicht in Artenzahlen, aber in Gewicht, in Biomasse gemessen, dass wir in den Sommermonaten, in den letzten 3 Jahrzehnten bis zu 80% wow. an Biomasse von Insekten eingebüßt haben. Anekdotenhaft beobachtet das jeder. Früher musste man bei Überlandfahrten nicht nur tanken, heute steckt man den Stromer ein, aber sie müssen die Windschutzscheibe nicht mehr sauber machen, weil die Insekten fehlen. Und die Insekten sind Grundlage auch für ganz viele andere Tiere. Und wenn die fehlen, dann werden es immer weniger.
Sprich, ohne Insekten gibt es weder Obst noch Gemüse. Kann man eigentlich so eine Wirtschaftsleistung, sage ich mal, der Insekten irgendwie beziffern?
Ja, tatsächlich ist das gerade für die Bestäuber gemacht worden. Also diese unentgeltliche Bestäuberdienstleistung, die wurde mal ausgerechnet weltweit in der Größenordnung von 350 bis 500 Milliarden US-Dollar. Und zwar jedes Jahr. Das ist die Summe, die sie aufwenden müssten, wenn sie also Leute bezahlen, die aufwendig mit dem Pinsel jetzt durch eine Obst-Apfel-Kirschplantage ziehen und versuchen, da künstlich die Blüten zu bestäuben. Das heißt, ganz, ganz viele dieser unentgeltlichen Dienstleistungen in der Natur, die verlieren wir. Das können wir überhaupt gar nicht wirtschaftlich kompensieren. Und tatsächlich ist es so, dass die ersten Nationalökonomen in ihren Berechnungen, zum Beispiel auch das Weltwirtschaftsforum in Davos, die geben jedes Jahr so ein Risk Report aus. Was sind die wirtschaftlichen Gefahren, die für Geldanlagen, Investitionen und so weiter drohen? Und die sagen, 50% unserer Weltwirtschaftsleistung hängen von funktionierender Biodiversität ab. Wow. Das heißt, wir gefährden eigentlich unsere Weltwirtschaftsleistung, weil wir in allen unseren ökonomischen Begutachtungen, Stellungnahmen, Auskalkulationen eigentlich immer weglassen und auslassen, was wir der Natur schulden und was wir sozusagen unentgeltlich der Natur entnehmen. Deswegen beim Artensterben geht es überhaupt nicht um irgendeine Vogelart, es geht nicht um den Tiger. Es geht auch nicht um den Eisbären oder andere Arten, wo man sagen könnte, ja, so what, dann sind die eben weg. Mhm. Was habe ich davon, wenn die da sind? Wir schaden uns eben selber, wir schaden unserer Ernährungssicherheit. Und dafür gibt es eigentlich ziemlich probate Mittel, um das zu verhindern. Wir können das also tatsächlich in den Griff bekommen, aber inzwischen müssen wir uns überhaupt erstmal klar machen, was wir da eigentlich anrichten und was wir dagegen tun können.
Welche Arten trifft es gerade besonders hart, kann man das sagen?
Also es geht durch die gesamten Tiergruppen. Wir sehen es bei Vogelarten, bei Schmetterlingen eben nur sehr viel dramatischer. Wir haben als Biologen einfach viel zu wenig Leute sozusagen on the ground, in der Fläche, um dieses Monitoring zu machen. Aber da, wo wir es machen, zum Beispiel bei den Insekten und so weiter, wo wir solche auch Langzeitstudien haben, da sehen wir, wie das verschwindet. Wir sehen auch, dass die Fischbestände im Wattenmeer zum Beispiel dramatisch zurückgegangen sind. Also es betrifft die Ozeane.
Ja.
Es betrifft unsere Kulturlandschaft, unsere Ackerlandschaft. Es betrifft die Wälder etwas weniger. Also es gibt einige Vogelarten, wie zum Beispiel Spechte in den Wäldern. Die sind erstaunlicherweise relativ robust. Da geht es den Beständen noch recht gut. Aber wir müssen befürchten, dass es überall weltweit tatsächlich immer weniger von solchen Dienstleistungen gibt. Und insofern eigentlich sind alle Tiergruppen, alle Lebensräume inzwischen betroffen.
Dann müssen wir ja mal über die Ursachen reden. Also woran liegt dieses Artensterben?
Ja, und das ist eben das Fatale, dass wir jetzt immer über den Klimawandel reden. Ja. Der kommt, der ist unbestritten. Wir sind eigentlich mittendrin. Wir merken, dass wir da die Temperatur erhöhen. Und es ist natürlich verführerisch, jetzt anzunehmen, das Artensterben hängt damit auch zusammen. Das tut es in Ausnahmefällen wie zum Beispiel der Meeresoberflächentemperatur im Indo-West-Pazifik, also irgendwo in dem australischen Great Barrier Reef oder in Indonesien, in den Riffen, da wird durch die höhere Meerestemperatur verlieren wir Lebensräume wie zum Beispiel die Korallenriffe.
Ja, logisch, das hat man schon mal gehört.
Genau, das heißt, da ist der Einfluss höher. Ansonsten müssen wir nach allen Studien, die wir kennen, sagen, Klima hat vielleicht in der Größenordnung von 5 bis 10, vielleicht 15% Anteil an diesem Artensterben, an diesem Artenschwund. Der Haupttreiber ist die direkte Ausplünderung beim Fischen zum Beispiel. Wir holen jedes Jahr aus den Ozeanen immer noch 80 Millionen Tonnen, jedes Jahr. Das ist direkte Plünderung eigentlich. Das heißt, da merzen wir die Fischbestände aus und alle Fischereiminister dieser Welt haben es nicht geschafft, die Quoten da zu begrenzen, wo sie eigentlich sein müssten. Aber der Haupttreiber, das, was das Artensterben, den Artenschwund vorantreibt, überall in allen Lebensräumen. Das ist die Landnutzungsänderung, so wird das immer euphemistisch genannt. Okay. Aber was damit gemeint ist, ist, dass wir die Regenwälder roden, abholzen. Dass wir überall eigentlich Wälder nutzen, abholzen, viel zu sehr, und dass wir vor allem eine intensivierte Landwirtschaft haben in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, wir bringen sehr, sehr viel Ackergifte aus, um Schädlinge zu bekämpfen. Aber diese Gifte unterscheiden eben nicht zwischen den Nützlingen und den Schädlingen. Das heißt, diese intensive Landnutzung, das, was wir mit dem Land machen, das ist der Haupttreiber. Und das ist dann aber auch gleichzeitig schon ein guter Hinweis darauf, was wir tun können, nämlich dieser Lebensraumverlust der Haupttreiber des Artenschwundes ist, dann müssen wir eben zusehen, dass wir diese Lebensräume auch wieder schützen. Mhm. Und das kann jetzt kein exklusiver Schutz sein, wie in zum Beispiel Nationalparks. Mhm. Dafür gibt es viel zu wenige, die auch viel zu klein sind. Von der Fläche her, in Deutschland sind das gerade mal 0,6% unserer Landesfläche, wie zum Beispiel das Wattenmeer, Berchtesgaden, das sind Nationalparks. Und auch in diesem Nationalpark nutzen wir das Land. Ja. Ich konnte es gar nicht glauben, aber wir reden immer noch, ohne dass wir es bisher erreicht haben, darüber, dass wir in so einem Nationalpark, also in dem Schutzgebiet mit dem höchsten Schutzstatus, immer noch die Grundschleppnetzfischerei erlauben. Da wird der Meeresboden häufiger umgepflügt, als das auf jedem Acker hier in der Umgebung von Hamburg passiert. Und darüber, da reden wir immer noch darüber, obwohl wir natürlich schon große Flächen als Nationalpark ausgewiesen haben. Soll heißen, auch in Deutschland und die Bundesregierung, egal welcher Couleur, behauptet immer, wir hätten über 30% unserer Landesfläche unter Schutz gestellt.
Okay.
Das ist aber eben nicht der Nationalpark, und selbst da haben wir keinen richtigen Schutzstatus, sondern das sind eben häufig Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete. Und selbst unsere Naturschutzgebiete, von denen haben wir 8.000 oder 9.000 in Deutschland, das werden auch mehr, auch in Hamburg. Wir schützen 10% der Hamburger Fläche, worauf man sehr stolz sein kann, beim Stadtstaat wie Hamburg, 10% zu schützen. Mhm. Aber das ist eben sozusagen Restflächenverwertung. Das sind ganz, ganz kleine Gebiete, alle verinselt, viel zu klein. Mhm. Und der Schutzstatus ist eben nicht ausreichend, um zu verhindern, dass viele Bestände verschwinden. Und zwar, weil, wenn in der Umgebung Landwirtschaft betrieben wird mit viel Dünger, mit viel Giften, dann sind bei kleinen Schutzgebieten die Randflächen so groß, dass das von den Rändern sozusagen in dieses Gebiet buchstäblich eindringt.
Okay.
Und das heißt, die Insekten dort, die dann zum Beispiel in den Gewässern leben, in die dann die Gifte gespült werden, die haben eigentlich gar keine Chance. Das heißt, was wir machen müssen, ist zum einen größere Schutzgebiete, auch mehr Schutzgebiete, und wir müssen eben sehen, wie wir auch in unserer Kulturlandschaft durch Renaturierung und durch eine nachhaltige Bewirtschaftung es hinbekommen, dass wir der Natur wieder mehr Raum geben.
Sie fordern ja sozusagen auch bis 2030, dass mindestens 30% der Erdoberfläche unter Naturschutz gestellt werden soll. Hätte das dann den gewünschten Effekt?
Ja, das ist eine Forderung der Wissenschaftler schon seit vielen Jahren. 2016 hat ein inzwischen verstorbener, hochgeschätzter Kollege in den USA mal ein Buch geschrieben, das heißt Half Earth. Der hat vorgeschlagen, die Hälfte der Erde zu schützen. Da habe ich gedacht, boah, das ist utopisch. Ja. Aber tatsächlich, wenn man also mal das auswertet, müssen wir sagen, wir nutzen auf der Erde tatsächlich eine Hälfte sehr, sehr intensiv durch unsere Verkehrswege, die Siedlungsräume, Landwirtschaft und so weiter. Die andere Hälfte, das sind aber teilweise Gebiete, in denen der Mensch noch nicht so einen großen Einfluss hat. Das sind auch boreale Regionen, also denken Sie an die kanadischen, russischen Tiger, Dauerfrost. Da ist keine hohe Biodiversität, da werden wir also auch die heimischen Arten nicht erhalten können. Aber da sind auch große Biodiversitätszentren, wie zum Beispiel der Amazonas-Regenwald dabei. Wenn man das mit den Schutzgebieten zusammennimmt, dann ist das die andere Hälfte der Erde.
Okay.
Das heißt, wir hätten also tatsächlich eine Chance, und das ist das langfristige Ziel, bis Mitte des 21. Jahrhunderts 50%, die Hälfte der Erde, zu renaturieren und unter Schutz zu stellen. Mhm. Und ein Etappenziel, das wurde im Dezember 2022 auf der sogenannten Montreal-Konferenz verabredet, Weltbiodiversitätskonferenz, und da haben immerhin über 190 Nationen ratifiziert, unterschrieben, vereinbart. Bis zum Jahre 2030, wir haben noch 5 Jahre Zeit bis dahin, 30% der Erde unter einen effektiven Schutz zu stellen, beziehungsweise 30% zu renaturieren.
Ja.
Und das ist ein klares Ziel, das ist auch der richtige Weg, auf dem wir uns aufgemacht haben. Jetzt geht es aber darum, dass wir zum Beispiel in Deutschland, aber auch hier in der Umgebung von Hamburg, in Schleswig-Holstein, dass wir hier gucken, wo sind Naturschutzgebiete, was können wir machen, um den Schutzstatus zu verbessern. Und wir müssen uns eben angewöhnen, auch unsere ganzen Infrastrukturprojekte, auch im Zuge der erneuerbaren Energien, immer dahinter zu fragen und zu sagen, müssen wir mit einer Photovoltaikanlage unbedingt ins Freiland gehen?
Ah, ja.
Oder ist es nicht besser, wenn wir die hier irgendwo in der Spitaler Straße auf den Dächern der Häuser unterbringen? Das ist aufwendiger, das ist von den Genehmigungsverfahren her aufwendiger, als ein Bauer 5.000 Euro pro Hektar zu zahlen und zu sagen, so, und ich baue dir hier eine Photovoltaikanlage hin. Und damit wir die nicht überall in der Landschaft haben, genauso wie die Windkraftanlagen, müssen wir sozusagen auch immer nicht nur einen Klimaplan der Gemeinden einfordern, sondern wir müssen eigentlich auch einen Schutzplan der Gemeinden einfordern und sagen, welche Flächen wollt ihr für welche Nutzung eigentlich in Zukunft vorsehen? Und das müssen wir, und da sind Geografen und viele Experten gefragt, das müssen wir eben versuchen, jetzt zu erreichen. Und wir müssen das noch viel mehr propagieren. Wir müssen darauf aufmerksam machen. Im Augenblick stellen wir alles unter diesen Aspekt, dass wir die Erneuerbaren ausbauen müssen.
Energien.
Das müssen wir auch machen. Wir müssen die erneuerbaren Energie ausbauen. Überhaupt gar keinen Zweifel. Wir müssen weg von den fossilen Brennstoffen. Aber wir dürfen das Kind auch nicht mit dem Bade auskippen. Und ich werde ganz häufig gefragt, Klima oder Arten. Und da muss man sagen, man darf die nicht gegeneinander ausspielen. Man muss beides machen. Das ist wie wenn Sie sozusagen als Ärzteteam in einem in einer Intensivabteilung sind. Da brauchen Sie nicht nur einen Nierenspezialisten, der sagt, du hast ein Nierenleiden.
Ja.
Der Patient stirbt, wenn Sie nur den Nierenspezialist haben, weil der übersieht nämlich, dass Sie auch noch eine Herzinsuffizienz haben. Insofern müssen wir Niere und Herz, Klima und Arten gegeneinander, miteinander sozusagen abwägen, beides behandeln und dürfen hier nicht mit einem Medikament sozusagen versuchen, den Patienten zu retten. Der wird sterben, also der Planet, der Erde und das Leben hier auf der Erde, das wird verschwinden, das wird sehr, sehr stark reduziert werden. Das wird uns auch betreffen, wenn wir hier nicht die richtige Diagnose stellen und dann eben auch nicht die richtige Therapie machen. Und im Augenblick ist das sehr einseitig. Wir sind im Augenblick dabei, nur sozusagen die Nierenkolik und vieles andere an Leiden zu bearbeiten. Jetzt müssen wir den Blick erweitern und sagen, hier kommen, da gibt es auch noch andere Dinge und das müssen wir versuchen, beides unter einen Hut zu kriegen.
Trotzdem klingen 30-50% relativ ambitioniert. Sind Sie da irgendwie mit der Politik im Gespräch? Ist das in irgendeiner Form realistisch, das mal hinzukriegen?
Also das ist ja eine politische Willensbekundung. Ja. Deutschland und viele andere Staaten haben das ratifiziert. Daran müssen sich die Politiker auch messen lassen. Mir fehlt im Augenblick viele Aktivitäten in dieser Richtung. Es gibt keine konzertierte Aktion. Es gibt keine Aktivitäten, das wirklich voranzutreiben. Also da ist jetzt im Bund, in den Ländern sind die Umweltminister ungeheuer gefordert und ich würde mir wünschen, dass das viel, viel mehr Aufmerksamkeit und dann auch Aktionen erfordert.
Ja.
Und das muss man vorbereiten und da wird es höchste Zeit, dass das angegangen wird.
Wie sieht denn so Ihr schlimmstes Szenario aus?
Also ich bin Evolutionsbiologe. Das bedeutet, wir gucken sehr lange auf die Entstehungszeit der Menschheit. Uns gibt es als Homo sapiens ungefähr 300.000 Jahre. Das ist zwar eine Eintagsfliege der Evolution, wenn man guckt, wie lange es Dinosaurier 150 Millionen Jahre gegeben hat. Also 150 Millionen Jahre. Wir sind da wirklich also Kurztagsgäste sozusagen auf dieser Erde. Aber wir haben diesen Planeten im Augenblick gerade sehr, sehr stark dominiert.
Ja.
Ich mache mir entgegen eines früheren Buchtitels, das hieß Das Ende der Evolution, das meint natürlich nicht, dass das Leben ausgelöscht wird, die Evolution zu Ende ist, sondern das meint, dass wir uns um die Ecke bringen.
Die menschliche.
Die Menschheit. Und auch da muss man sagen, das muss man immer betonen, auch wenn in einem abgelegenen Bergdorf, in einer Bergregion auf Neuguinea nur 1000, 2000, 3000 Menschen vom Homo sapiens überlegen, dann ist das auch nicht das Aussterben der Menschheit.
Das stimmt.
Das heißt, wir werden da vielleicht noch 100.000 Jahre weiter existieren, aber wir verlieren die Zivilisation. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das wird mit großen Katastrophen, mit Kriegen, mit Chaos einhergehen, mit Krankheiten der Bevölkerung. Das ist das Worst-Case-Szenario, dass wir sozusagen es uns so geht wie den Hochkulturen. Da können Sie die Osterinsel nehmen, da können Sie aber Mayas. Auch die Maya, die ja aber auch und die Azteken, da haben die Europäer mit ihren Eroberungszügen und den Krankheiten, die sie eingeschleppt haben.
Aber davor gab es ja auch schon Aussterben aufgrund von Klimaveränderungen.
Genau, und wir sehen das in so Modellfällen, wir sehen das bei Hochkulturen und wir sehen, dass die Hochkulturen das Problem haben, dass die damals herrschenden Eliten es nicht geschafft haben, einer Bevölkerung klarzumachen, wie wichtig es ist, zum Beispiel Bewässerungsgräben, Bewässerungskulturen aufrechtzuerhalten. Und wenn dann Dürren und Überschwemmungen diese Strukturen, also auch diese Bewässerungskanäle und sowas zerstören, das wieder aufzubauen, ist ganz wichtig. Und wir haben das ja jetzt auch. Wir merken, wir kommen in so eine Transformation. Wir müssen eigentlich alles gleichzeitig machen. Das ist so eine Müdigkeit und da gelingt es unseren Eliten im Augenblick gerade nicht so besonders gut, das zu vermitteln. Mhm. Und das kennen wir, das sehen wir, das können wir beobachten. Da können sich die Evolutionsbiologen und die Geschichtswissenschaftler zusammentun und sagen, wir haben hier ein Muster, das ist schon alles schon mal da gewesen. Ja. Jetzt betrifft es aber nicht eine Hochkultur regional irgendwo, Ägypten, Mesopotamien, Ayutthaya oder irgendwo in im Kambodscha, Angkor, sondern es betrifft jetzt globale Veränderungen und das müssen wir uns klar machen. Wir haben da gute Voraussetzungen, Homo sapiens, der weise Mensch. Wir können solche Krisen meistern, wir haben auch inzwischen viele Möglichkeiten, aber jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, nichts zu tun und die Augen zu verschließen vor den Problemen, die wir da haben, das ist die schlechteste Strategie, ist urmenschlich. Wir sind ja auch als Plünderer sozusagen sehr weit gekommen. Ja. Wir haben uns ausgebreitet, wir haben immer unsere Ressourcen ausgeplündert. Das müssen wir verstehen und da müssen wir jetzt sozusagen Maßnahmen dagegen finden. Aber das hat der Mensch schon mal geschafft. Wir haben nämlich vor 10.000, 12.000 Jahren unser Verhalten komplett geändert. Wir waren ja bis dahin 96% unserer Evolutionszeit als Homo sapiens, diese 300.000 Jahre, die ich erwähnt habe, die waren wir Nomaden. Wir sind als Jäger und Sammler umhergezogen. Genau. Und so vor 10.000, 12.000 Jahren hat sich das Klima geändert. Wir haben Landwirtschaft erfunden. Das hat ganz viele Probleme mit sich gebracht. Klar. Wenn Sie ins Alte Testament gucken, da gibt es nur Hauen und Stechen. Alle bringen sich um.
Missernten.
Nicht? Die Plagen und so weiter. Also der Mensch ist da wirklich gebeutelt gewesen. Und man kann, wenn man möchte, so Verhaltenskodizes wie die 10 Gebote, wie man miteinander umgeht, die Normen, die wir, die Ethiken, die Religion, die wir entwickelt haben. Wir haben Verhaltensweisen verändert. Wir haben auch Verhaltensmaßregeln entwickelt. Da halten sie nicht alle dran. Wir haben immer noch Mord und Totschlag.
Klar.
Aber es wird ein bisschen stärker begrenzt. Es ist auch nicht mehr gesellschaftlich
akzeptiert.
Der Mensch kann also tatsächlich sich ändern. Und wir haben früher ja auch, da konnten Hamburger Kaufleute Finanzen und Finanzierung bekommen mit Sklaverei und Kolonialismus. Ja, da sind viele Hamburger Dynastien groß geworden damit. Wenn sie heute zur Hasper gehen und sagen, Sklaverei und Kolonialismus ist mein Geschäftsmodell, werden sie das nicht finanziert bekommen. Das heißt, wir haben bestimmte Dinge gelernt. Selbst in der Schweiz haben die letzten Kantone das Frauenwahlrecht eingeführt, nach vielen langen Diskussionen. Also wir sind in der Lage, tatsächlich Unfug und Unsinn zu erkennen und dagegen zu wirken. Und das ist meine Hoffnung. Wir nennen das kumulative kulturelle Evolution. Das hat die biologische Evolution abgelöst.
Ja.
Und das müssen wir jetzt wieder machen. Wir müssen diese Transformation schaffen. Ich bin da guter Dinge. Wir haben das schon geschafft. Aber diese 30% Fläche der Natur zu überlassen und Maßnahmen zu entwickeln, wie wir nachhaltig wirtschaften, das sind die Dinge und die großen Herausforderungen. Da freue ich mich drauf. Sieht im Augenblick nicht danach aus, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir das erreichen.
Also Sie glauben, die Menschheit kann das schaffen?
Wir können das schaffen. Wir haben inzwischen auch eine schnellere Umsatzzeit, eine schnellere Turnoverzeit, was unsere Erkenntnisse angeht. Ich weiß, dass die Leute da immer skeptisch gucken und sagen, aber die Tagesnachrichten sind ja irgendwie andere.
Ja,
das stimmt, aber wir müssen sagen, das sind eben die kurzfristigen Dinge des Augenblicks, aber wir sehen diese langfristigen Trend. Wir müssen allerdings darauf hinwirken, dass wir uns nicht allzu lange damit Zeit lassen. Je länger wir warten, das ist wie beim Klima, desto schwerer wird es, das umzudrehen, desto langfristiger sind die Effekte. Das betrifft Extremwetter, das betrifft aber auch die Natur. Und wenn wir einmal Arten ausgerottet haben, dann sind sie tatsächlich definitiv weg. Beim Klima können wir das zurückdrehen. Ausgestorbene Arten kriegen wir nie wieder, die werden wir nie wieder herstellen. Aber schlimm genug ist, dass die Populationen so in den Keller gehen.
Ja.
Das müssen wir rechtzeitig genug verhindern, weil es eben auch unser Überleben, unsere Ernährungssicherheit betrifft. Das müssen wir auch verstehen. Und das merkt jeder, wenn er jetzt in den letzten 5 Jahren 300% mehr für seinen Rohkaffee gezahlt hat. Das wird alles teurer. Wir sind von diesen Rohstoffen abhängig und die sind nicht nur klimaabhängig, sondern die sind auch von funktionierender Biodiversität überall abhängig bei uns, in den Ackerregionen, in den Forsten, aber eben auch anderswo in der Welt. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann ist es, glaube ich, nur noch ein kleinerer Schritt, da auch was dagegen zu tun.
Das heißt, es gibt noch Hoffnung, das ist ja auch immer gut, aber das Zeitfenster schließt sich. Was würden Sie da für ein Szenario
errechnen? Also wir leben in einem ganz spannenden Jahrzehnt, das muss man sagen. Ich wäre jetzt nicht frustriert, wenn das nicht dieses Jahr funktioniert. Und ich glaube auch, dass wir dieses Ziel 2030, 30% wirklich unter einen wirkungsvollen Schutz gestellt haben, nicht wirklich realistisch noch erreichen können. Aber es hat überhaupt gar keinen Zweck zu sagen, naja, wenn wir das nicht schaffen, dann brauchen wir es gar nicht erst zu probieren. Ja. Wir müssen das auf alle Fälle probieren, auch wenn es ein bisschen länger dauert, ein bisschen später ist. Aber die Anstrengungen, die werden gewaltig sein. Ich glaube aber, das ist wie bei einer ganz, ganz langen Reise. Mhm. Der erste Schritt beginnt diese Reise und wir laufen ja hier auf Ferien zu. Und wenn man in die Ferien geht, weiß man auch eigentlich, ne, wenn sie den ersten Ferientag verpassen, ja, dann wird es eng. Ja. Also der erste Tag, der erste Schritt, das ist das Wichtige. Und wir müssen uns aufmachen und dann die nächsten gehen. Und natürlich müssen wir das Ziel im Auge haben, aber es ist wichtig, dass wir uns überhaupt rechtzeitig genug aufmachen.
Das ist ein super Schlusswort. Biologieprofessor Matthias Glaubrecht von unserer Hamburger Uni, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Hamburg aktuell.
Ihr hört unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Jeden Montag haben wir eine neue Folge mit den spannendsten Geschichten aus unserer Stadt für euch. Ihr kommt auch ganz einfach ran. Unseren Podcast kriegt ihr überall, wo es auch alle anderen Podcasts gibt. Auch in der nächsten Woche haben wir hier wieder einen spannenden Gast, aber den verrate ich jetzt noch nicht. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast abonniert und uns weiterempfiehlt. Ihr könnt aber auch ganz einfach Lob und Kritik loswerden. Schreibt uns unter stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Markus Stehn.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.